Das ist der TKM Podcast, der veterinärmedizinische Podcast von und rund um die Klinik Mittelland.
Hallo zusammen und schön seid ihr wieder da beim TKM Podcast im neuen Jahr 2026. Ich hoffe, sie sind alle unfallfrei übergerutscht, vor allem auch du, Fleuru. Wie sieht es aus? Kein Beinbruch?
Ich schon, aber du siehst nicht danach aus.
Ja, wieso jetzt nicht?
Du bist wahrscheinlich wieder irgendeiner Hundsverlacherte gewesen.
Nein, ich war schön gemütlich in Italien in einem Whirlpool Silvester gefeiert.
Ah, wirklich? Mit einem Glas Champagner. Ja, mit einem Glas, so siehst du aus.
Aber ich war ja keine Party. Bist du auch eine Party gewesen?
Ich?
Ja.
Nein, ich bin viel zu alt.
Ja. Es ist schön, haben wir den Podcast im neuen Jahr auch schon wieder mit irgendwelchen Anspielungen da angefangen. Ist super,
Fleur. Du hast gesagt, ich darf nichts sagen von wegen Ferien. Und wer erzählt, ich bin in Italien gewesen?
Ja, gesehen, das habe ich es halt mal von mir aus erzählt.
Du bist selber schuld.
Aber ich bin ja nicht die ganze Zeit in den Ferien. Ja, wir sind da fast ein bisschen frech. Wir haben nämlich noch jemanden, der auch noch da am Tisch hockt, den haben wir noch gar nicht Hallo gesagt. Und zwar ist das der Tobi. Hoi Tobi.
Sorry zusammen. Wer sind Sie hier? Kann hier sein?
Ja, es freut uns auch, dass du hier bist. Ja. Wir haben nämlich auch wieder gedacht, wir müssen das Jahr wieder gut anfangen mit einem Gast von einem für eine Tierklinik Mittelland eher neueren Spezialgebiet, wo wir jetzt da heute ein bisschen darüber reden möchten. Nicht über die Ferien, gell, Fleur? Wir reden jetzt über etwas Wichtigeres.
Ja, ich will nie über Ferien reden. Du fährst immer an mit Ferien.
Hauptsache, wir haben vor 5 Minuten noch gesagt, das Mal reden wir nicht über Ferien. Aber ist ja gleich, gut.
Du hast
gesagt. Ja, ist ja jetzt gut. Genau, jetzt haben wir noch immer noch nicht gesagt, über was wir heute reden. Es geht nämlich um das sehr spannende Gebiet Neurologie, gell, Tobi?
Ja, du hast es jetzt ironisch gesagt, aber ich finde es ernsthaft, ja.
Also ich finde es so ernsthaft, jetzt habe ich nicht wollen, dass es ironisch steht. Also ich finde es ja sehr spannend, weil ich habe mir das eigentlich auch überlegt, wie ich die Richtung soll gehen, mal im Studium. Ja, weil ich das immer sehr spannend gefunden habe, ja. Hast du denn nicht gemacht und du hast es gemacht, finde ich super.
Ja.
Erzähl doch mal schnell, stell dich doch mal schnell vor.
Ja, ich bin der Tobi Neuhaus, Tobias Neuhaus und ich bin jetzt seit ja, ein mehr als einem Monat, nein, schon mehr als 4 Monate jetzt in der Tierklinik Mittelland. Ich habe in Bern studiert, ein bisschen nach dir. Haben wir, glaube ich, die gleiche Dozentin wahrscheinlich noch gehabt.
Denkst du so, ja.
Hat so ein Interesse geweckt an der Neurologie. Und bin eigentlich nach dem Studium noch in der Innerschweiz für das Internship, wo ich so ein bisschen die allgemeinen Fertigkeiten als Tierarzt gelehrt habe, vor 1,5 Jahren. Und dann bin ich auf Zürich, das Tierspital, habe ich den Weg gefunden und habe dort eine sogenannte Residency gemacht, also eigentlich eine Spezialisierung auf Neurologie. Das hat insgesamt 4 Jahre gedauert, bis jetzt eigentlich ja, Sommer dieses Jahr, wo jetzt bin ich eben. Also sind wir nicht sind wir 25 und jetzt bin ich neu, die kenne ich Mittelland.
Ja, gell, die Zeit geht so schnell vorbei.
Ja,
cool. Also eben, es ist wirklich auch wirklich wieder ein langer Weg, den man da macht, gell, bis man dann endlich dort ist, wo man her will.
Gut, eigentlich hätte ich ja gar keine andere Möglichkeit gehabt, oder? Wenn du es Zofingen wohnst.
Ja, jetzt schon. Gut, eigentlich bin ich Solothurner.
Ah, wirklich?
Ja.
Aber du bist schon zu Zofingen gewohnt, bevor du jetzt hier angefangen hast zu arbeiten,
ja,
oder?
Ja, schon ein paar Jahre. Ich bin noch ein bisschen pendelt.
Eben, siehst du, dann ist es ja naheliegend.
Sicher. Ja, ist schon immer ein bisschen Blick geworfen. Ja,
gell.
Das hätte ja eigentlich so sein müssen, weil wir ja einen Neurolog gebraucht und du hast dann eine Stelle gebraucht. Von dem her
ja, perfekt.
Hat das super gepasst. Das stimmt natürlich. Ja. Besser könnte es gar nicht sein.
Ja, das hat gepasst.
Ja, genau. Eben, jetzt haben wir natürlich dank dir auch endlich jemanden, der sich auf diesem Gebiet sehr gut auskennt bei uns. Vorher war das Spezialgebiet noch nicht so gut abgedeckt gewesen. Und jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen darüber reden, also erstens einmal, wie das eben so ein bisschen aussieht, was du da so machst in der Klinik. Und dann vielleicht auch noch über die eine oder andere Erkrankung mal schnell ein bisschen reden. Gell? Durch den Florin, jetzt habe ich den Florin gesagt, das ist komisch im Podcast. Der Fleuru tut mir da so einen kleinen Seitenblick zuwerfen.
Nein, alles gut. Ist ich bin gut. Fasziniert, was du alles schon geplant hast und was du alles weißt über Krankheiten. Das ist dann Schwierig, hä? Steht der Neurologie nicht einfach nur so 0815?
Nein, definitiv nicht.
Wirklich?
Das sagen wir noch nicht.
Ja, ja. Mensch. Nein, es ist so, ja.
Ja, es ist ein bisschen komplexes Gebiet, aber es ist... Ja, wie freut ihr ärztliche Detektivarbeit da, wenn sie noch herausfinden, was die Tiere haben und dass das so Spass macht?
Wobei, also Neurologen sind schon ein bisschen Freaks. Also das ist schon noch... Nein, nicht jetzt, nein, nicht negativ gemeint. Aber ich meine, wenn Neurologie, ich finde es schon sehr komplex. Also und Medizin und so ist viel einfacher, nicht?
Ja, sagst du jetzt.
Ja,
also
das finde ich Medizin auch super komplex, weil ich... befasse mich mit einem Organ eigentlich, einem Organsystem und Medizin hat so viele verschiedene Sachen.
Ja, aber weil wie viele Nerven dort rauskommen und was jeder Nerv so macht und so, das finde ich viel komplexer. Ja. Medizin ist alles logisch, aber Neurologie ist... Item, jedem das
sein. Item. Ja, komm, wir fangen doch einfach mal am Anfang, wenn jemand mit seinem Tier in die Klinik kommt, wo ein neurologisches Problem hat.
Ja, ich wollte schon mal an. Was heisst neurologisches Problem? Wieso kommen sie echt zu mir? Oder was kommt eigentlich alles zu mir? Vielleicht aktuell vor allem Hunde und Katzen, oder ist das, was wir natürlich am meisten haben. Aber wo die Ausbildung eigentlich auch anders, also grössere Tiere beinhaltet hat. Also wir machen die Neurologie auch über Kühe, Ross, Schweine, und Lamas, Alpakas und alles. Das mache ich natürlich jetzt nicht mehr so viel. Also bitte bringt nicht euch ein Alpaka in die Klinik.
Aber ein Huhn hast du letztens behandelt, das habe ich gesehen.
Ja,
ein Huhn.
Aber das war für mich mal eine neue Erfahrung, weil es sind doch nicht Tiere, die wir regelmässig anschauen. Also meistens schauen wir schon Hunde und Katzen an.
Okay. Ja,
aber ein bisschen schlussendlich, oder? Mehr oder weniger funktioniert das Nervensystem halt ähnlich zumindest. Da kann man es so ein bisschen ableiten. Ja. Das heisst, wenn ihr dann mit dem Hund und Katzen kommt, meistens. Es sind halt irgendwelche Erkrankungen, die mit dem Hirn zu tun hat, oder mit dem Rückenmark, oder mit den Nerven, die aus dem Rückenmark oder aus dem Hirn austreten. Und aber auch die Muskeln, die dann versorgt werden. Das sind echt so die Organe oder die Gewebe, die ich anschaue. Genau.
Okay, und wir können es ja vielleicht mal, weil das ein bisschen weniger komplex ist, so ein bisschen an einem Beispiel machen. Oder? Also, so ein bisschen der Klassiker in deinem Gebiet ist ja wahrscheinlich ein bisschen die Epilepsie, oder?
Ja,
das ist auch nicht selten.
Nein, das ist jetzt sicher etwas am häufigen, weil es auch da sehr häufig vorkommt. Oder? Ist ein bisschen studieabhängig, aber so 1-2% der Hunde in der Population haben Epilepsie und das ist schon noch viel. Also da geht nicht die Arbeit nicht aus.
Ja.
Genau, ja, also wenn jetzt, also das Beispiel Epilepsie ist natürlich eine Erkrankung, die episodisch auftritt. Also häufig die Tiere zwischen den Anfällen auch gesund sind und keine Symptome zeigen. Das heisst, manchmal kommen die Tiere halt die Augen in einem gesunden Moment zu mir. Das heisst, für mich in dem Moment echt das Wichtige, wenn die Leute kommen, ist, dass sie zuerst mal abhocken, ihr Tier kann sich ein bisschen im Zimmer angewöhnen, weil für mich wichtig ist, dass das Tier ruhig ist, wo es die Untersuchung sehr schwierig, die Beurteilung. Und dann meistens geht es darum, ein bisschen zu schwätzen am Anfang, die Leute zu fragen, oder was ist daheim aufgefallen, was zeigt es dir, wie lange zeigt es schon, wie häufig. Aber es geht die epileptischen Anfälle. Es gibt solche, die haben ja gestern 10 Anfälle gemacht, der andere sagen, ja, seit 3 Jahren, alle 2 Monate einen Anfall. So Sachen, so Informationen sind für mich sehr wichtig. Und dann kommt man die Informationen über. Ja.
Genau. Ja, man sieht ja, oder man hört ja häufig, dass Leute anrufen und sagen, ja, mein Hund hat jetzt einen Anfall gemacht. Und häufig hat man natürlich Angst, weil das sieht nicht schön aus, wenn ein Hund oder ein Tier so einen epileptischen Anfall macht. Und dann ist ja immer ein bisschen die Frage, muss man denn gerade, also wenn der Anfall natürlich wieder fertig ist, sonst muss man gerade in die Klinik kommen, wenn der Anfall anhaltet. Aber wenn der Anfall wieder fertig ist, muss man denn gerade in die Klinik? Ist das ein Notfall oder was? Ja. Wie ist das?
Also, genau, wie du sagst, sicher abhängig davon, wie der Anfall aussieht, wie lange es gedauert hat, wie heftig. Grundsätzlich, wenn es einer ist, der vielleicht auch nur eine halbe Minute gedauert hat und dann ist er wieder weg und der Hund oder Katze hat sich schon wieder erholt, dann, auch wenn es schwierig ist, muss man nicht gerade Panik haben, sondern man kann das Ganze auch einfach mal, vielleicht wenn es in der Nacht passiert ist, am nächsten Tag abwarten, vielleicht auch dem Tierarzt anrufen, was soll ich machen. Man muss nicht unbedingt bei einem einzelnen Anfall direkt zum Tierarzt gehen, wenn er kurz ist und selbstlimitierend, nennen wir das. Weil dann muss ich sagen, mache ich auch nicht viel. Das kann mal passieren, einen einzelnen Anfall würde ich auch nicht therapieren. Klar, schlussendlich immer sagen, wenn man sich unsicher ist oder das Tier plötzlich trotzdem komisch sich verhält und anschliessend oder wieder ein Anfall kommt, dann muss man zum Tierarzt.
Ja. Okay. Genau. Und wenn jetzt einer kommt zum Tierarzt mit so einem Hund, der mal einen Anfall hatte oder der vielleicht sogar immer wieder Anfall macht oder auch andere neurologische Symptome hat, sind das so deine Schritte in der Klinik? Also was ist so der Ablauf?
Also nach der Anamnese, nachdem sie echt Vorgeschichte haben, braucht es natürlich eine allgemein klinische Untersuchung, weil es gibt doch auch Erkrankungen, die nicht unbedingt vom Hirn primär auskommen, zum Beispiel wenn es die Epilepsie oder welche immer im Grosshirn entsteht. Dann gibt es aber andere Erkrankungen, ich sage jetzt mal häufigste Lebenprobleme, oder wo können dazu führen, dass dass die Hunde Epilepsie entwickeln. Das heisst, man schaut den Hund im Gesamten anschauen. Und dann gibt es eine neurologische Untersuchung und ja, da jeder kleine Ablauf gibt es gewisse Übungen, die man machen muss. Das kann für bis jetzt manchmal schwierig aussehen, weil es so ein bisschen halbe Turnübungen sind. Aber das hilft mir eigentlich schlussendlich anhand von der Defizit, von der Probleme, von den Symptomen, die ich zeigen können, ja, eine Lokalisation geben, eine neuroanatomische Lokalisation, um zu sagen, da ist das Problem. Und dann muss man diskutieren, was ist der Krankheit dahinter. Genau.
Ja. Ich finde es ja immer ganz herzig, wenn man die Kopfnerven testet. Das finde ich eigentlich fast der, darf man sagen, witzigste Untersuchungsgang in der Neurologie. Das Tier komplett verwirrt ist, warum es mir jetzt in diesem Gesicht rum und an den Ohren und an der Nase irgendwie alles Mögliche probiert, zum Bewegen zu bringen, blöd gesagt.
Ja, es ist natürlich auch nicht immer bei allen gleich einfach. Ich sage mal, bei den allermeisten, wenn man es mit Ruhe hat, macht und ein bisschen Zeit hat, dann funktioniert es und dann toleriert das die Tiere eigentlich auch sehr gut. Aber es gibt natürlich auch Serien, die es nicht so cool finden. Es ist recht schwierig, das Tier neurologisch zu beurteilen. Und das ist vielleicht noch etwas, was mir am Herzen liegt, um zu sagen, jetzt, um ein bisschen Werbung dafür zu machen, ist das Handy vornehmen und filmen. Ich weiss eigentlich, ich bin auch nicht der sagt, immer alles filmen und immer an das Handy denken, aber in so Momenten, wo gerade etwas, was nur episodisch ist, wie ein epileptischer Anfall, dann hilft es mir oder am Neurologen extrem, wenn man ein Video davon macht. Und das muss nicht 10 Minuten sein, aber vielleicht eine Minute das filmen. Und dann darf man nachher zum Tier herangehen und das beruhigen. Aber geschehen sich Zeit nehmen, das zu filmen. Weil wenn das Tier bei mir nichts mehr zeigt, was bei einem Epileptiker kann sein, dann bin man nachher auch nie sicher, ist es jetzt ein Epi-Anfall gewesen oder ist es nicht, ist es etwas anderes, weil es gibt andere Erkrankungen, die ähnlich aussehen. Und das Video ist da sicher sehr hilfreich. Ja. Oder einfach mal das Tier rumlaufen lassen, sehen, wie läuft es, wie verhält es sich. Genau.
Mhm. Ja. Ich finde es so lustig, dass ihr von Kopfnerven-Untersuchungsgang redet und das lustig findet. Ich finde das hochkomplex. Ich weiss nie, welcher Nerv für was zuständig ist und was. Und Jana findet es lustig.
Ja. Ich muss ja sagen zu dem, warum dass ich das eigentlich noch so eine easy nicht, aber überhaupt nicht, will es nicht degradieren oder so. Aber easy Untersuchungsgang findest du, also du vorher kurz angesprochen hast. Wir haben an der Uni eine Dozentin gehabt. Und die hat das einfach gut erklären können. Und ich kann mich genau an das Skript erinnern, das wir vorher hatten. Und dort ist das einfach genau drauf gestanden. Und wenn du das können, welchen Nerv, was, wie wohnt, wieder, wenn du das können, von vor bis hinten, dann hast du einfach den neurologischen Untersuchungsgang können. Und ich glaube, das macht eben schon noch ein bisschen etwas aus. Also das ist zum Beispiel dann ein Grund gewesen, warum das ich gefunden habe. Das würde mich eigentlich noch interessieren. Das kann eben schon noch etwas ausmachen.
Ja, das glaube ich dir sofort. Da hast du mir etwas vor. Ich kämpfe mit dem Kopf. Zum Glück muss ich nicht mehr Kopf nerven. Aber ich muss mal schauen, dass ich selber keinen epileptischen Anfall bekomme, wenn ich die Nerven testen muss.
Es gibt nur 12.
Ja, eben ja. Das fängt schon an.
Es gibt mehr Gespräche, aber ich kann das, was ich im Kopf habe, nicht sagen. Das ist das, was wir nur von der Dozentin haben. Aber ja.
Das ist nicht jugendfrei, so, oder was?
So, ja. Das ich
okay. Ja, genau. Gut. Und nachher ist ja, also ich meine, nachher ist ja das Tier mal angeschaut und so weiter. Und nachher ist es ja meistens, mit dem hast du noch keine Diagnose.
Nein, ja, das haben wir im Studium nicht gelernt, Hand auflegen. Das geht ja, leider genau. Nicht. Also, das ist halt, ja, es ist einfach der erste Schritt, eben zu lokalisieren. Und je nachdem, wo im Nervensystem das Problem der Krankheit lokalisiert ist, jetzt bei unserem Beispiel Epilepsie, Grosshirn, braucht es nachher andere Schritte. Oder? Und Epilepsie ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil man tut Epilepsie so grob in 3 Gruppen einteilen: metabolisch, strukturell und idiopathisch. Das heisst, metabolisch, das, was ich vorher erwähnt habe, wenn wir zum Beispiel ein Leberproblem haben oder auch Vergiftung, die dann zu epileptischen Anfall führt, dann muss man halt wissen, wie funktioniert die Leber. Das heisst, der erste Schritt ist häufig eine Blutuntersuchung. Und das einerseits für zum Schauen, wie die Organe funktionieren, andererseits ist es sicher auch hilfreich, zum Wissen, wie stabil ist das Tier, gerade bei älteren Tieren, im Hinsicht, dann, wenn man eine Narkose bräuchte für eine Bildgebung. Weil das ist dann halt eben, wenn man sagt, okay, es ist doch kein Lebenproblem oder im Blut sieht alles gut aus, dann muss man halt dann eben das Hirn anschauen und das können wir nicht im Röntgen, das können wir teilweise im CT, aber halt am besten im MRT. Und für die beiden, bei den fortgeschrittenen Untersuchungen CT, MRT braucht es halt eben eine Vollnarkose. Das ist auch etwas, was die Leute häufig nicht wissen, aber es geht nicht ohne. Weil die Tiere müssen doch im MRT eine Stunde, im CT vielleicht eine Viertelstunde einfach ruhig liegen. Und wenn sie sich bewegen, ist die Qualität nicht gut. Ja.
Dort habe ich gerade eine Frage.
Ja, komm, du fragst du das.
Das ist nämlich etwas, was ich das Gefühl habe, das ist noch für viele Leute schwierig. Was ist der Unterschied zwischen einem MRT und einem CT? Ja. Oder, und wenn macht man was?
Ja. Also CT steht für Computertomographie, MRT steht für Magnetresonanztomographie. Geht es da nicht auf das Technische ein, aber natürlich funktionieren sie anders. Das CT funktioniert mit Strahlung, das MRT mehr mit Magnetismus, wie der Name schon sagt. Der grosse Unterschied ist das, was wir darstellen können, welche Gewebe das wir darstellen können. Und entsprechend hat es andere Indikationen. Also, ich sage, als Neurolog bin ich natürlich sehr Fan vom MRT, weil das MRT kann uns viel besser Weichteile darstellen, vor allem halt eben auch Weichteile wie das Hirn und zurück gemacht. Das heisst, wenn wir sehr viel Detail vom Hirn sehen, dann braucht es ein MRT. Während auf der anderen Seite das CT natürlich sehr schön Knochenstrukturen darstellen kann. Aber sagen wir mal auch innere Organe, also Abdomen oder auch die Lunge kann man dort sehr gut, also Abdomen, der Bauchraum, die Lunge kann man sehr gut beurteilen im CT. Das ist sicher auch ein Vorteil vom CT, dass es viel schneller ist. Man kann relativ schnell den ganzen Körper sozusagen abfahren. Sammelt natürlich auch sehr viele Informationen, muss das beurteilen können, aber man hat einen guten Überblick. Währenddem, und auch das habe ich schon häufig gehört, ja, können wir nicht geschwingen das MRT tun und dann wissen wir, was Tier hat, das ist halt auch nicht. Oder? Das MRT gibt uns nicht eine Liste raus, eine Diagnose, sondern es geht relativ lang. Ich tue fokussiert, sage, okay, das Tier habe ich lokalisiert, Grosshirn. Ja, dann mache ich das MRT vom Hirn und nicht vom ganzen Körper, weil das geht viel zu lang. Das ist für die Narkose nachher an, also für das Tier wegen der Narkose nicht gut. Und meistens findet man ja auch viele Sachen, die klinisch gar nicht relevant sind. Ja, das ist doch der Unterschied zwischen CT, MRT, CT, Knochen und innere Organe während dem MRT sicher. Vor allem eigentlich für das Hirn in Rückenmark gedacht ist.
Ja, du hast es ja richtig betont. Oder? Wir machen ja nicht, oder du machst ja nicht so schnell ein CT oder ein MRT, weil halt zum einen der Aufwand ein bisschen grösser ist, braucht eine Vollnarkose und je nachdem, wie stabil die Patienten sind, kann man das vielleicht sogar gar nicht machen in dem Moment. Oder man will auch keine Narkose machen. Der andere Punkt ist ja auch ein finanzieller Aspekt. Warum ist so eine Untersuchung so teuer?
Ja gut, wenn man, also jetzt unabhängig CT oder MRT, klar, das MRT ist meistens noch ein bisschen teurer. Das denke ich auch mit den Anschaffungskosten zu tun. Ich bin jetzt nicht der Wirtschaftler, aber könnte mir das auch so noch erklären. Wenn man es unabhängig anschaut und man sich schaut, was die Kosten sich, wie sich die zusammensetzen, ist das natürlich einerseits der Tierarzt, wo man zahlt. Andererseits das Gerät, die Narkose, jemand, der vielleicht die Narkose noch zusätzlich überwacht. Vorher ist eben noch Blutuntersuchung gemacht worden. Wir schicken, eigentlich sind wir auch verpflichtet für die Bilder auch noch extern zu schicken zu einem Radiolog. Beziehungsweise wenn man einen hat, dann schaut der interne Radiolog das an. Auch der muss natürlich gezahlt werden. Also ja, da kommen doch personelle und materielle Kosten zusammen, wo das halt dann in die Höhe treiben.
Ja. Ja, eben, und das ist ja ein bisschen die Problematik. Also solche Geräte gibt es fast nicht für Tiermedizin. Also es sind ja meistens Geräte aus der Humanmedizin, wo man von Millionenbeträgen redet bei diesen Geräten. Ja. Und dann ist halt auch so eine Untersuchung relativ teuer. Wobei eigentlich wäre es gerade für die ideal im Prinzip fast bei jedem Tier, oder so ein MRT können zu machen oder zumindest ein CT.
Ja. Wenn ich könnte wählen und alle Tiere schön stabil sind, würde ich alles ins MRT schieben. Ja. Das ist so. Es macht natürlich Spass, wenn man die Bilder anschauen kann und so viele Details sieht. Oder? Also, da kann man jetzt schwer machen als Neurologe, aber man sieht sehr viele Details. Und wenn man dann im Vorhinein gesagt hat, ich glaube, das Problem ist dort in diesem Teil vom Grosshirn und im Nachhinein gesagt, das stimmt, kann man sich auf die Schulter klopfen. Nein, aber es macht einem Freude. Ja.
Ja, das ist ja klar. Ja. Also, ja. Wenn man herausfindet oder man hat einen Verdacht und dann ist es genau das, ist es ja. Immer cool. Ja.
Und es ist ja nicht immer so in Medizin, leider, oder?
Ja, leider nein. Ja. Ja, ist es dann auch, also vielleicht nochmal schnell wegen MRTZT, siehst du auch Sachen vom Hirn und vom Rückenmark, also jetzt eher Weichteilgewebe, auch im CT, oder macht das gar keinen Sinn?
Also wenn wir jetzt noch einmal beim Beispiel Epilepsie bleiben, also wenn wir von struktureller Epilepsie reden, also wenn wir sagen, irgendeine Struktur im Hirn, die nicht gut aussieht, dann sagen wir etwas, was wir häufig haben, sind natürlich Tumoren zum Beispiel oder Hirntumoren. Und so etwas, je nach Typ vom Tumor und wie gross es der ist, können wir das auch im CT sehen. Oder gibt man ein Kontrastmittel, wo sich speziell leuchtet eigentlich nachher im CT oder auch im MRT. Und dann kann man das auch sehen. Aber gerade wenn es feinere Sachen sind, zum Beispiel ein vaskuläres Problem, also ein Infarkt zum Beispiel, im CT-Heft sieht man das nicht, oder? Dann braucht es halt das MRT. Mhm. Aber ein anderes Beispiel, was uns CT sicher auch hilft, wo gerade im Notfall wichtig ist, oder wenn man gerade kein MR hat oder in der Nähe kein MR gibt, Bandscheibenvorfall. Oder das ist sicher etwas, was bei den neurologischen Patienten eine der wenigen Krankheiten ist, die wirklich ein Notfall ist, abgesehen von häufigen epileptischen Anfällen natürlich. Ein Bandscheibenvorfall, wenn es jetzt nicht der klassische schön ist, wo das Rückenmark schön komprimiert, dann sieht man das im CT auch gut. Dann braucht es nicht unbedingt das MRT. Ja.
Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen zwei Abstecher gemacht zu zwei Krankheiten, die wir ja dann vielleicht auch noch schnell ansprechen. Wir können das so ein bisschen zwischenschieben und dass wir es nicht hinten abnehmen, sondern mal jetzt kurz darüber reden. Bleiben wir doch jetzt schnell bei diesen Bandscheibenvorfällen. Das ist ja eigentlich auch etwas, was in dein Gebiet reingeht. Ich kann schon schnell erzählen, warum vor allem.
Ja, also du hast am Anfang gesagt, oder es hat noch nicht wirklich Neurologe gegeben vorher. Und dann ist es früher, seit neurologische Erkrankungen so aufgeteilt worden, hat es viele medizinische Sachen, wo zum Beispiel eben der Epileptiker auch dazugehört. Und die Bandscheiben waren halt dann eher etwas Chirurgisches gewesen, weil das Chirurgen nachher operiert haben. Ja. Und jetzt gehört es halt auch in mein Fachgebiet, weil es das Rückenmark halt in mein Fachgebiet gehört und mit Zürich halt auch können lernen operieren. Entsprechend schaue ich mir auch sehr gerne neurologische Patienten an, die gelähmt sind, wo dann, wenn sie einen Bandscheibenvorfall haben, auch bei uns operiert werden.
Mhm. Und das tust auch du selber operieren?
Ja, genau. Also es ist natürlich, aber es gibt, muss man ja sagen, es gibt natürlich verschiedene Typen von Bandscheibenvorfällen, oder nicht jede Lähmungserscheinung ist durch einen Bandscheibenvorfall hervorgekommen, aber wenn es ein Bandscheibenvorfall ist in der Halswirbelsäule oder im Brustlendenwirbelbereich, dann ist das etwas, wo nicht operieren. Wir haben noch zwei Chirurgen bei uns, die das auch zusätzlich noch operieren, wenn man jemand nicht oben ist. Aber das würde ich auch operieren.
Ja. Also wie ist das? Bandscheibenvorfall, das kennt man ja auch von den Menschen. Und bei den Menschen tut man ja das grundsätzlich nicht immer operieren. Ist das bei den Tieren auch so oder muss man das immer operieren?
Nicht immer. Erstens, weil es eben abhängig ist, welcher Typ von Bandscheibenvorfall es ist. Und das kann ich manchmal sagen, weil gewisse Rassen halt ein bisschen prädisponierter sind dafür. Klassik ist jetzt zum Beispiel die französische Bulldogge oder auch der Dackel kennt man natürlich, wo häufig so die typischen Bandscheibenvorfälle haben, die kompressiv sind, also wo das Rückenmark einengen, wo man kann operieren kann. Aber manchmal, wenn es jetzt eine andere Rasse ist, braucht es eben das CT oder das MRT, um zu sagen, ob es etwas operabel ist oder nicht. Es gibt aber auch Bandscheibenvorfälle, die nicht operabel sind, die man auch nicht unbedingt muss operieren muss. Sogenannte traumatische Bandscheibenvorfälle, ich erkläre das aber den Leuten, das ist dann, sagen wir mal, der Border Collie rennt übers Feld, tritt in ein Erdloch rein, blöde Bewegung, dann schießt die Bandscheibe raus, wie ein Gewehrschuss aufs Rückenmark. Das macht Blutung, macht Kontusion, also dem, das Rückenmark funktioniert nicht mehr, Lähmungserscheinung. Und das kann ich nicht operieren, weil dort hat es nichts, was komprimiert. Das Rückenmark muss von alleine erholen und zum Glück hast du es auch wieder. Aber das ist auch zum Beispiel ein Beispiel von einem Bandscheibenvorfall, wo man gar nicht operieren kann. Mhm. Ja. Genau. Aber ich sage jetzt mal, klar, die man kennt, also die häufiger, dass sie sehr gut kommen, gelähmt sind, dann muss der Tierarzt oder der Neurologe entscheiden, wie stark ist die Lähmungserscheinung. Es gibt auch solche, die in Anführungszeichen nur schmerzhaft sind und gar kein neurologisches Defizit haben. Die können normal laufen, aber es tut noch halt weh. Dann kann man sagen, okay, wir probieren es mal konservativ mit Schmerzmitteln und schauen, ob das auch reicht. Und wenn sie sich dann verschlechtern oder wenn es nicht geht, dann muss man es halt doch in einem zweiten Schritt operieren. Das ist so ein bisschen, immer ein bisschen ein Abwägen. Oder, wie geht es dem Hund, Schmerzen, neurologisch, wie ist die finanzielle Lage? Ja, das sind so ein bisschen die Punkte, die zusammensprechen. Also, muss man wirklich alles individuell, jedes Tier individuell anschauen.
Mhm. Ich nehme an, so nach so einer Bandscheiben-OP braucht es ja auch gewisse Reha oder allgemein nach so neurologischen Operationen oder Probleme. Ich meine, man kennt ja von der Humanmedizin her so das Paraplegikzentrum und so weiter, wo so Reha gemacht werden, ist das beim Tier auch ähnlich? Oder wie muss man sich das vorstellen? Kann man überhaupt eine Reha machen mit einem Tier?
Ja, auf jeden Fall. Muss man vielleicht sagen, unsere Tiere sind tough im Nehmen. Also das ist schon unglaublich, was die alles können überspielen. Davis, gerade bei Katzen zum Beispiel, man muss immer so gut immer Sachen verstecken, man findet, weiss nicht, was sie haben. Aber auch bei den Hunden, was die alles, wie schlecht es ihnen kann gehen, wie stark gelähmt sie können sein und wie gut sie sich wieder erholen können. Also da, manchmal als Mensch ist man, verlangt man dann fast wieder zu viel und denkt, ja, jetzt, nach 3 Wochen läuft das Tier noch nicht. Aber beim Mensch geht das Davis viel länger, oder? Bei uns läuft das meistens ab, wenn es wirklich ein Kundendackel oder ist gelähmt, innerhalb von 24 Stunden kann er plötzlich nicht mehr laufen. Sagen wir mal, wird operiert und ein guter Verlauf ist. Also nach 2-3 Tagen verbessert er sich schon wieder. Und in dieser Zeit bleibt er noch, oder? Weil er bekommt noch starke Schmerzmittel nach der Operation. Da kann ich ein bisschen, ist auch so ein Problem, kann ich keine Haare absetzen. Können wir vielleicht auch noch kurz darüber reden nachher. Aber wenn die nachher sich Fortschritt machen, komfortabler sind, anfangen wieder die Beine besser bewegen, irgendwann können die heim. Und wir fühlen dann bei uns schon an mit Physiotherapie, ja, das wäre dann ein Teil von der Reha. Und das sind viele, aber ich kann immer den Leuten heim machen die Übungen daheim. Wir können euch das zeigen, geht zu einem Physiotherapeut, also zu einem Tierphysiotherapeut eigentlich, der euch betreut, manchmal eine der Woche am Anfang, vielleicht auch 2-mal pro Woche, später dann alle 2-3 Wochen, je nach Verlauf. Oder? Aber ich sage immer, es sind so 3 Säulen, wenn ich die Hunde heimschicke. Säule 1 ist, die Tiere sollten keine Schmerzen haben, oder? Sollten komfortabel sein. Zweitens müssen sie neurologisch besser werden und können ein bisschen Haare absetzen spontan. Drittens, sie müssen daheim geschont werden und Physiotherapie wir brauchen sie. Und schonen heisst halt wirklich kurze Spaziergänge an der Leine, nicht umspringen lassen, keine Treppen laufen, nicht umspielen, keine Zerspiele, einfach wirklich Ruhe, im dümmsten Fall halt, wenn es nicht anders geht, in eine Box einsperren. Ist nicht cool am Anfang, aber schlussendlich, wenn man ja das Tier wieder möglichst normal, möglichst gut erholt und im besten Fall wieder normal kann laufen anschließen.
Was ja da immer noch ein bisschen wichtig ist, auch gerade so bei jüngeren Hunden, oder sehr, sehr fitte Hunde. Das heisst nicht, wenn sie sich wieder können oder wollen bewegen, dass es dann auch so, oder?
Ja, genau. Die Schmerzmittel helfen natürlich, also täuschen vielleicht auch ein bisschen vor, dass es wieder gut geht. Und dann merken sie gar nicht, hey, ich sollte mich doch ein bisschen zurückschalten. Da muss man wirklich aktiv als Besitzer ein bisschen dahinter stehen und sagen, hey, genau. Langsam.
Ja. Was natürlich nicht immer einfach ist, das wissen wir auch.
Ja, genau. Aber es wäre schon besser für die Erholungsphase.
Genau. Ja, Fleuru?
Darf ich noch einmal?
Ja, du noch einmal.
Noch einmal, ja. Ich meine, es gibt ja auch Hunde, die sich am Rückenmark oder so nicht erholen. Autounfall oder was auch immer. Und dann hat man vielleicht auch schon mal das Bild gesehen mit gelähmten Hunden, die Rollstuhl oder sogar so Sachen haben. Wie siehst du das? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also, ich meine, häufig ist ja dann der Reflex von den Leuten, das ist Tierquälerei oder das ist kein Leben mehr und so weiter. Was bedeutet das, wenn man so einen Hund hat im Rollstuhl und wie ist das?
Ja. Also, die kurze Antwort ist, machen. Also, ich finde das überhaupt nicht Tierquälerei. Letzten Sommer war ich am Bodensee und da war so ein Mann unterwegs mit seinem Camper und hat so auf einem Feld sein Zelt aufgestellt und alles, den Grill rausgenommen. Und der Dackel mit dem Rollstuhl hinten hat in der Zwischenzeit alle Leute begrüßt. Und er hatte eine riesen Freude gehabt. Und ich weiß nicht, also ich habe Videos bekommen von Besitzern, die von gelähmten Hunden mit Rollstuhl, die fetzen über die Felder drüber und haben Spass. Also für mich ist das nicht Tierquälerei. Ich muss sicher sagen, es sind nicht jedes Tier dafür gemacht. Das ist sicher auch von der Größe ein bisschen abhängig. Und natürlich brauchen die Pflege. Also das sind schon Patienten, die auch, denke ich, Physiotherapie brauchen, Massagen, weil das natürlich nicht eine normale Körperhaltung ist. Und man muss natürlich auch schauen wegen Druckstellen, also wenn sie in dem Rollstuhl sind oder wenn sie doch halt ohne Rollstuhl sind, dass sie die Pfoten über den Boden ziehen, dass man schaut, dass sie keine Verletzungen machen. Also Pflege braucht es halt doch noch. Es ist nicht einfach, redet dran und let's go, sondern es braucht halt schon Pflege noch dahinter. Plus, was ich vorher angesprochen habe, wenn es halt Patienten sind, die vielleicht auch gelähmt sind, nicht alle davon, also die langfristig gelähmt sind, nicht alle davon können selbstständig Harn absetzen.
Kannst du das mal erklären? Was bedeutet denn das für einen Besitzer, wenn er keine Ahnung?
Das Problem ist, normalerweise, also es ist halt wie eine Schaltung, eine elektronische Schaltung oder zwischen der bloßen Rückenmark und dem Hirn, wo eigentlich sollte der Blose sagen, hey, meine Blose ist gross, das Hirn gibt einen Befehl, musst dich zusammenziehen, musst dich entleeren. Und das funktioniert halt je nach Rückenmarksverletzung nicht mehr. Und dann fühlt sich die Blose immer mehr an und die Leute denken immer, der platzt sie. Das ist meistens nicht das erste Problem, dass die direkt platzt, aber sie kann sich überdehnen und dann hat sie super viel Urin drin, das ist natürlich perfekt für Bakterien. Und dann machen sie nachher noch eine Blasenentzündung, Bakterien, das ist auch nicht gut und es kann auch wehtun, die grosse Blase. Das heisst, wenn sie das nicht selbstständig können, muss man es ausdrücken, das heisst, man muss sie manuell entleeren. Und ich sage, das Ausdrücken ist das Häufigste, was man machen kann. Es gibt auch in England abgefahrene Sachen, wo man mit Elektroden kann Nerven stimulieren und auf Knopfdruck die Tiere Harn absetzen, jetzt vereinfacht gesagt, aber das ist jetzt sicher nicht der Alltag, oder? Sondern das Häufige ist wirklich, Besitzer müssen lernen, manuell durch die Bauchdecke, durch die Blase zu spüren können und sich ausdrücken. Mehrmals täglich unter Umständen. Oder?
Und das geht gut, oder gibt das dann auch wieder Folgeschäden, wenn man auf dieser Blase rumdrückt, jeden Tag mehrmals?
Ist sicher etwas, was man muss üben. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Patienten bei mir, der längerfristig gelähmt ist oder wo ein Moment wird dauern, bis er wieder Harn absetzen kann oder vielleicht auch nie kann, dann lohne ich die Leute gerne früher kommen zu unserer Klinik, dass sie können, üben mit uns. Dass wir jemanden sagen können, da muss man greifen, so fest darf man drücken. Es braucht halt, also wir haben das auch gelernt, das haben wir nicht vom ersten Tag können, es braucht ein bisschen Geduld. Es ist wichtig, dass man es von Anfang an macht, weil wenn sich die Blase, wenn man es nicht macht und sie sich mal überdehnt hat, dann gehen gewisse Zellverbindungen kaputt, wo dann langfristig neurologische Schäden an der Blase entstehen. Und dann ist es unter Umständen irreversibel und das wollen wir natürlich verhindern. Darum von Anfang an dran sein ist wichtig.
Und wie ist es denn mit dem Kot?
Ist rein anatomisch für das Organ selber ist es nicht so ein Problem. Es kommt dann halt irgendwie raus. Also es wird nachher geschoben sozusagen und im dümmsten Fall geht es halt einfach raus. Das kann natürlich für Besitzer ein Problem sein. Man muss auch dort natürlich drauf schauen, weil es kann natürlich schon zu Verstopfungen kommen, wo man dann sicher diätetisch, also mit anderem Futter oder mit Ergänzungen von den Ergänzungsmitteln kann schauen, dass der Kot halt ein bisschen weich ist, dass es einfacher geht, um eben Verstopfungen zu verhindern. Aber es ist nicht so ein grosses Problem wie die Blase. Die Blase ist das grössere Problem.
Ja, das ist auch wirklich immer ein grosses Thema eben für Besitzer, oder man muss ja dann auch ein bisschen bereit sein, so eine Blase regelmässig auszudrücken. Also es ist dann halt schon 24-Stunden-Job, blöd gesagt. Also schon nicht ganz, logischerweise. Ja. Aber du musst halt schon, also man kann es dann nicht einfach einmal nicht machen. Es ist halt schon etwas, was ich glaube, viele Besitzer auch Gedanken darüber machen, macht es Sinn für sie oder nicht.
Du hast sicher, oder die Einschätzung halt, oder meine Einschätzung dann wichtig, ja, wie ist die Prognose, oder wie, was dürfen wir erwarten, wie schnell, also erstens kommt es wieder zurück, der spontane Absatz, und wenn ja, wie lange könnte das gehen? Und ja, ich kann da nicht Tage oder Stunden sagen, sondern das könnte vielleicht mal 10 Wochen dauern oder einen Monat, also in dem Zeitrahmen, wo man das halt ein bisschen schauen muss. Und dann finde ich auch, ist es etwas Absehbares, wo man sich halt ein bisschen daran halten muss. Und wenn es wieder kommt, umso besser. So die Faustregel ist, oder, wenn wir ein Tier haben, das wieder laufen kann, sobald sie wieder laufen können, also können sie wieder Haare absetzen. Das ist ein bisschen die Faustregel, aber es ist auch nicht immer gleich.
Ja, und dann vielleicht noch schnell, du hast ja vorher auch noch eine andere Krankheit kurz angesprochen, Hirntumoren. Es ist ja ganz häufig so, dass man denkt, oh je, Hirntumor, man kann nichts machen. Ist das so, oder?
Also, ich sage das eigentlich fast immer, egal ob es jetzt eine Hirn- oder eine Rückenmarkserkrankung ist, mittlerweile sind wir auch doch in der Veterinärmedizin so weit, dass wir sehr viel machen können. Es ist dann immer ein Abschätzen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Man kann auch bei Hirntumoren etwas machen. Es ist natürlich dort immer so ein bisschen die Frage, was für ein Typ von einem Tumor ist. Wenn wir jetzt bei Katzen sind, so ein häufiger Tumor ist das Meningiom. Meningiom von der Meningen, also von der Hirnhaut ausgehend. Die sind ja häufig, jetzt mal an der Oberfläche. Und wenn sie das sind, dann kann man sie operieren. Und dann haben die, also wenn der Tumor am Stück weggenommen werden kann, dann haben die eigentlich eine sehr gute, vernünftige Prognose. Und entsprechend ist das etwas, was man kann besprechen mit den Leuten, dass man das machen kann. Bei Hunden, Hirntumoren zum Operieren, ist eher selten, weil es halt eben häufiger nicht Tumoren aussen sind, sondern zentraler im Hirn. Und dort können wir halt nicht suchen. Was wir dann dort für Optionen haben, allgemein bei Tumoren, ist Chemotherapie und Bestrahlungstherapie. Chemotherapie ist noch nicht so etabliert, was Neurologie anbelangt, weil Medikamente meistens nicht funktionieren. Das heisst, häufig, was man machen kann, ist Strahlentherapie. Und das schreckt natürlich viele Leute ab, das verstehe ich, oder? Weil man überlegt sich, ob man das bei sich selber halt machen will. Macht man es überhaupt beim Tier? Will man das? Da habe ich sicher in Zürich viel können lernen, weil sie dort sicher europaweit eines der erfahrensten Teams haben, was Bestrahlung anbelangt, von allgemein, aber auch von Hirntumoren. Und auch dort haben wir sehr gute Erfahrungen können machen. Natürlich ist das nicht eine Heilung, sondern es ist immer ein bisschen rauszögern in den meisten Fällen. Aber sag jetzt mal, wenn man ein 12-, 13-jähriges Tier hat und das Tier noch einmal 1,5-2 Jahre kann leben kann, ja, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich würde nicht sagen, dass es keine Optionen mehr gibt, sondern so Sachen kann man besprechen. Es gibt Optionen.
Mhm. Ja, weil ich weiss, dass bis vor kurzem, oder ja, vielleicht stimmt das auch nicht ganz, aber für mich in meinem Kopf hat man bis vor kurzem immer gesagt, also Hirntumoren operieren, das macht man in der Schweiz eigentlich nicht. Oder, also Schweiz oder Europa oder so, oder nur ganz ausgelesenen Orten, weil man spezielle Instrumente muss haben und so weiter. Aber eben jetzt gerade so Tumoren, die wirklich so ein bisschen aussen liegen, würdest jetzt du sagen, könntest jetzt du auch operieren?
Das machen wir noch nicht hier. Nein, das aktuell nicht. Das müssen wir, also würde man in dem Fall sicher besprechen, wo man da hingehen würde. Aber das wäre vielleicht etwas für die Zukunft bei uns. Aber es ist nicht ein No-Go für mich, finde ich. Also das dürfen wir auf jeden Fall mit den Leuten besprechen. Und eben, ich habe am Anfang schon gesagt, also es ist immer ein bisschen zu abschätzen, ist es sinnvoll oder nicht. Das hängt natürlich davon ab, wie alt ist das Tier, wie ist es klinisch zu wegen, ist es stabil, weil Strahlentherapie braucht mehrere, also braucht meistens 10, 11 Narkosen. Die sind zwar sehr kurz, aber es braucht es halt trotzdem. Es wird auch nicht die Leute die finanzielle Umkosten treiben, weil halt Strahlentherapie doch etwas ist, was dann noch ein bisschen teurer ist. Muss man miteinander diskutieren, aber lieber darüber reden und dann die pro Tier individuell die richtige Entscheidung treffen, als von Anfang an den Kopf ins Anstecken, finde ich.
Ja, aber sehr, sehr cool, eben, dass man da jetzt wirklich auch nicht immer gerade muss sagen, da kann man nichts mehr machen, sondern es wirklich auch mehrere Möglichkeiten gibt. Ja, wenn wir ja vielleicht noch mal schnell ein bisschen zu dieser Epilepsie zurückkommen, wo wir eigentlich am Anfang darüber geredet haben. Wir sind ja dort ein bisschen bei diesen Untersuchungsgängen und so weiter gewesen, wo wir ja jetzt auch schon viel gesagt haben. Und dann ist es ja dann eben manchmal so, dass man ja keine, also man findet im Blut nichts, man findet jetzt auch im Z oder im MRI, oder im MRT nicht wirklich etwas. Ja, da gibt es ja eben dann auch so die fast häufigste, gell? Epilepsieform oder auch altersbedingt häufigste Epilepsieform. Was ist denn das genau?
Du redest von der idiopathischen Epilepsie.
Genau, ja.
Idiopathisch ist einfach das gescheites Wort für, wir wissen nicht, was die Ursache ist. Es ist eine Ausschlussdiagnose. Das heisst, ich kann nicht, schön wäre es, aber ich kann nicht Blut nehmen und sagen, ich habe eine idiopathische Epilepsie, sondern es ist wirklich, ich muss alles andere ausschließen. Das heisst, ich muss Blut nehmen und eine metabolische Epilepsie ausschließen. Ich muss es MRT machen, um eine strukturelle Epilepsie auszuschließen. Und was wir noch vergessen haben, jetzt erwähne ich, ich nehme auch noch Liquor. Also Liquor ist Hirnwasser. Das ist auch wieder etwas, was für die meisten Leute ja, dann grosse Logen auslöst. Aber das ist eine sichere Prozedur. Das machen wir täglich. Oder da kann man im Ecken oder auch im Lendenwirbelbereich kann man die Flüssigkeit punktieren, wo uns dann noch zusätzliche Hinweise geben kann, ob eine Entzündung wo man ist, eine Hirnentzündung, oder ob wir abnormale Zellen haben. Dort drin, also auch Tumorzellen, ein bisschen seltener, aber kann auch passieren. Und wenn dann das auch negativ ist, dann reden wir eben von einer idiopathischen Epilepsie. Das heisst, das Tier hat eine funktionelle Störung vom Hirn. Das macht die Anfall. Wir können aber strukturell und im Blut nichts darstellen. Und das ist, du hast schon gesagt, das ist eine relativ häufige Diagnose. Gerade bei Tieren, wo der erste Anfall zwischen 6 Monaten und 6 Jahren auftritt, wo bei mir eine normale neurologische Untersuchung haben und daheim zwischen den Anfällen komplett normal sind. Dann ist es wirklich eine sehr, sehr häufige Diagnose. Und ja, dann habe ich wie nichts handfest, was ich therapieren kann. Oder? Das heisst, ich mache eigentlich eine symptomatische Therapie, mit dem medikamentell die Anfälle unterdrücken. Und das ist manchmal einfacher, manchmal schwieriger. Das ist schon, dass sie den Patienten, oder, wo ich häufig sehe. Also, ich mache immer den Witz, es Tier mit einer Fraktur, der Chirurg operiert es und dann schickt er es und ist glücklich, macht vielleicht mal noch ein Röntgen ein später. Bei mir kommen die Epi-Patienten halt über Wochen, Monate und Jahre halt immer wieder, weil es nicht immer, oder in den meisten Fällen nicht einfach weggeht, sondern es bleibt. Und dann muss man probieren, es hat immer Standardmedikamente, wo man gibt und wo man dann die Anfallsfrequenz reduzieren. Ich kann leider keine Anfallsfreiheit versprechen, das geht einfach nicht, aber wenn man versucht, die Anfallsfrequenz zu reduzieren, muss man vielleicht Medikamente dazugeben, Dosis anpassen, das Blutkontrolle, also da ja, trifft man sich dann ab und zu.
Trifft man sich wieder nicht.
ja.
Ist ja auch schön, oder? Wenn wir ja immer wieder die gleichen Patienten
sehen. Ja, vor allem, wenn sie stabil sind, dann macht es genau erst recht Spass, wenn sie genau ein bisschen helfen können.
Ja. Genau. Ja, man baut ja schon irgendwie auch eine Beziehung zum Tier und zu den Besitzern auf. Also ich habe jetzt nicht mit Epileptiker, aber sonst chronische Patienten. Mhm. Es hat auch einen schönen Anteil dran. Vor allem, ja, wenn es einigermaßen gut funktioniert, wenn es natürlich immer fehlschlägt, das, was man probiert oder was man will, dann ist es natürlich frustrierend, ja, aber auch das kann zusammenschweissen. Oder?
Ja, das frustrierend ist es für alle, oder? Für dir sowieso und für Besitz, aber für uns glaube ich auch, aber dann nicht immer alles, ja, wenn man will helfen, es klappt nicht, aber nein, ja, das ist echt, ja, man baut sich eine Beziehung auf zum Tier, aber auch zu den Besitzern und ja, das macht schon auch Spass, das ist so, oder? Ja. Wenn wir jetzt gesehen.
Ja, genau. Das finde ich schon auch wirklich sehr cool, ja, wenn man auch wirklich einfach immer wieder den Verlauf hat. Oder? Mhm. Das kommt ja auch noch ein bisschen drauf ab. Ja, jetzt haben wir noch schnell ein bisschen über die Therapie geredet. Vielleicht noch schnell der da zum Anhängen. Es gibt ja eben leider auch die Epileptiker, die immer wieder Anfälle machen oder die auch im Anfall zu uns kommen, wo der Anfall zu lang ist. Vielleicht kannst du auch noch ganz kurz sagen, ab wann es dann sicher zwingend nötig ist, dass man dann zum Tierarzt müssen, wenn das Tier im Anfall ist. Und vor allem aber auch manchmal für die Leute noch spannend zu wissen, was passiert denn bei uns nachher, wenn sie bleiben, oder? Also wenn sie jetzt mit einem Anfall kommen, ja. Was machen wir, um diesen Tieren sozusagen helfen? Ja.
Also einen Grund, zum Tierarzt zu gehen, gibt es bezüglich epileptischer Anfälle, ist sicher, wenn es jetzt mal der allererste passiert, ruhig bewahren. Wenn natürlich der stoppt, nach einer halben Minute, aber 5 Minuten später, 4 Stunden später, wieder einer kommt. Also 2 innerhalb von kurzer Zeit, dann muss man sich beim Tierarzt melden. Das Gleiche ist auch, wenn ein Anfall anstatt nur eine halbe Minute, eine Minute, plötzlich 5 Minuten dauert oder noch länger, dann redet man von sogenannten Status Epilepticus, was halt die höchste Stufe ist, was dann auch wirklich auch lebensgefährlich kann sein. Die Tiere können akut versterben. Auch dort ist ein Grund, zum Tierarzt zu gehen, echt zum nächstmöglichen Tierarzt zu gehen, damit man auch kann reagieren oder medikamentell. Weil da ist vielleicht auch noch anzusprechen, die Leute, die schon wissen, dass sie einen Epileptiker daheim haben, die haben meistens Notfallmedikamente daheim, oder wo man geben kann. Dann ist es immer sicher eine gescheite Idee, das zu machen. Und wenn es dann halt aber auch nicht hilft, dann wieder muss man zum Tierarzt gehen. Und dann werden die stabilisiert. Das heisst, wenn sie gerade im Anfall sind, manchmal nehmen wir sie halt wirklich gerade mit, oder? Dann ist es ein bisschen blöd für Besitzer, dass sie vielleicht nicht unbedingt dabei können sein. Aber in dem Moment geht es wirklich darum, das Tier zu stabilisieren, den Anfall zu stoppen. Wenn man gerade das Blut untersuchen, ob das okay ist. Die brauchen Sauerstoff teilweise, oder man muss sie kühlen, weil sich die teilweise sehr stark erhitzen können. Und das muss halt ein bisschen schnell gehen. Dann nimmt man sie mit, bespricht dann anschließend mit dem Besitzer, wie es weitergeht. Und ja, die Tiere bleiben, oder? Das, wenn sie so viele Anfälle machen, oder sehr lange, oder sehr heftige Anfälle, die bleiben beim Tierarzt stationär. Einerseits für die Abklärungen, andererseits auch, dass man die Medikamente einstellen kann, schon mal starten. Und meine Regel ist immer so, dass sie wenigstens 24, besser 48 Stunden anfallsfrei sein, bevor ich sie wieder heimgeben, weil sonst, im dümmsten Fall nach 5 Stunden daheim macht wieder einen Anfall, dann müssen wir wieder gehen zum Tierarzt, das ist ja auch blöd, und darum bleiben die halt stationär betreut, bekommen ihre Medikamente, werden gut beobachtet, und wenn es soweit gut ist, dürfen sie daheim.
Ja, ich finde das auch immer sehr stressige Situation, wenn so ein Patient in einem Status Epilepticus eben in die Klinik kommt und man nachher so ein bisschen der erste betreuende Tierarzt ist oder Tierärztin ist und der mit jeglichster Kraft probiert irgendeinen Katheter reinzubringen, damit man Medikamente geben kann. Also eben, du hast so gesagt, es gibt auch andere Varianten, wo man kann helfen kann, oder eben Notfallmedis, wo helfen auch daheim. Willst du vielleicht zu dem noch schnell etwas sagen?
Genau, also oder wir als Tierärzte können natürlich die Notfallmedikamente spritzen, sei es in Muskeln oder in die Venen. Das ist die häufige Variante und das kann man natürlich zuhause in der Regel nicht. Das heisst, das Notfallmedikament, das man zuhause hat, ist in der Regel ein rektales Medikament, also wo man hinten rektal einführt. Das wird über die Schleimhaut aufgenommen und der Anfall stoppt dann in der Regel innerhalb von Minuten, meistens schneller. Und dann beruhigt sich das Tier, es ist Valium, das Medikament, das heisst, sie sind häufig dann halt müde, aber es ist nicht schlimm, Hauptsache der Anfall ist gestoppt.
Ja, Flora, wolltest du etwas sagen? Nicht? Okay.
Nein, höre euch interessiert zu.
Das ist gut, also. Genau, ja, eben, wir tun ja das manchmal sogar bei uns auch brauchen, wenn wir gerade keine andere Variante haben. Von dem her ist das wirklich sehr eine gute Notfallmassnahme, sagen wir mal so. Oder?
Ja, sicher für den ersten Moment, oder dass man reagieren kann. Und wenn dann das Medikament nicht hilft oder halt eben doch wieder mal mit dem Medikament mehr Anfälle kommen, dann ist man daheim ausgeschossen. Dann hat man keine Möglichkeit mehr und dann muss man zum Tierarzt. Gibt dann noch Spezialvarianten, wenn es bekannte Epileptiker sind, wo man dann mit anderen Medikamenten noch vorübergehend kann intervenieren, aber wirklich zum Anfall zu stoppen, im Anfall innen, ist es eigentlich die einzige Möglichkeit. Das Rektalmedikament, wo man alternativ als zweiter Schritt auch eine andere Art auch in die Nase reinspritzen kann, ist auch eine Option, aber das sind so die einzigen Sachen.
Jetzt hast ja du noch am Anfang gesagt, ja, wenn wir dann noch genug Zeit haben, können wir dann noch über etwas reden. Da kann ich dann viel dazu sagen. Jetzt weiss ich nicht so recht, ob ich es ansprechen soll oder nicht, aber eigentlich habe ich jetzt schon damit angefangen. Ja, wenn wir noch schnell über die andere Erkrankung reden, die dir so ein bisschen im Herzen liegt.
Über die Mauer, meinst du?
Ja, genau. Ja. So die immunmedierte Hirnhautentzündung,
ja, genau. Hast du noch gesagt. Ja, genau. Also, es ist ein interessantes Thema, das doch halt häufig vorkommt und weil es viele Sachen zum Besprechen gibt, um ein bisschen erklären, was ich als Neurologe alles macht. Oder? Also MUO steht für auf Englisch auf Meningoencephalitis of Unknown Origin. Das ist ein super blöder Name, aber ich habe ihn noch nicht erfunden. Es bedeutet halt eigentlich, es ist eine Entzündung, also eine Hirn- und Hirnhautentzündung unklarer Ursache. Das heisst, es ist häufig immunmediert. Und das finde ich nicht einmal so eine seltene Erkrankung beim Hund. Ja, bei Katzen gibt es auch, es ist beim Hund sicher häufiger, wo eigentlich das Immunsystem überreagiert oder fälschlicherweise den eigenen Körper angreift. Das kennt man auch bei anderen Erkrankungen. In dem Fall ist es halt eben das zentrale Nervensystem, Hirn oder auch das Rückenmark. Und das sind eben zum Beispiel Patienten, die das ganze Prozedere durchmachen. Oder? Je nachdem, wo die Entzündung im Hirn ist, können die Hunde epileptische Anfälle machen, die können Lähmungserscheinungen zeigen, Kopfnervendefizit, wenn der wäre etwas für dich. Gut, ja. Also Schluckbeschwerden, Blindheit, Gesichtslähmungen, was auch immer, je nachdem, wo die Entzündung ist. Das heisst, sie machen das ganze Prozedere durch. Die machen wir Blut, die kommen Narkose für ein MRT, machen wir Likör, bei denen ist der Likör, also das Hirnwasser, entzündlich. Dann muss man im Likör Infektionserreger testen. Das sind Parasiten in der Regel, aber auch virale Erkrankungen. Vielleicht findet man auch Bakterien. Wenn man das aber alles nicht findet, dann ist es immunmediert. Und das sind dann Patienten, wo das Immunsystem muss unterdrückt werden. Und das machen wir medikamentell, diverse Varianten. Also meistens als Tablette oder Flüssigkeit oder als Infusionen, je nachdem. Und ja, das sind dann halt eben sehr aufwendige Patienten auch, die auch nicht unbedingt gerade die beste Prognose haben, leider. Mhm. Ja, aber das sind dann sehr eng betreute Patienten, die häufig kommen.
Okay. Ja. Und du hast auch so ein bisschen gesagt, dass es zum Teil ein Rassenproblem ist bei gewissen Rassen.
Grundsätzlich, also ja, du willst mir jetzt doch drauf löpfen,
ja. Ja, du hast gesagt, du könntest über das noch ein bisschen reden, darum ja. Habe ich gedacht.
Also grundsätzlich, MUO können alle Hunde haben, aber es sind schon eher so junge, adulte, eher kleinere Rassen, die das haben. Also, weil es halt auch beliebte Rassen sind, gehört auch die französische Bulldogge wieder dazu, der deutsche Spitz, aber auch Chihuahua, Yorkshire, der Mops, also diverseste Rassen. Aber du wolltest darauf abgehen, dass es halt gewisse Rassen gibt, die bei mir immer die Vorstellung werden. Unter anderem die französische Bulldogge. Genau. Habe ich vorher schon erwähnt, beim Bandscheibenvorfall, aber halt auch bei den Hirntumoren gehören sie leider ein bisschen oben auf die Liste. Mhm. Auch bei den Epileptikern, also bei den idiopathischen Epileptikern gehören sie auf die Liste. Ja, es ist halt eine Rasse, die wir leider häufig sehen. Nicht nur ich als Neurolog, sondern allgemein, glaube ich, jeder Tierarzt. Aber gerade als Neurologe sehen wir es ja schon sehr, sehr häufig auch, leider. Ja. Also leider nicht für mich, sondern leider für die Hunde.
Ja, es ist ja dort grundsätzlich nicht die Hunde, die sehr häufig verschont werden vom Tierarzt. Darum, so französische Bulldoggen sehen wir es grundsätzlich, wie du sagst, relativ häufig. Ja, darum. Aber ja, ist ja sicher auch nicht schlecht, wenn man das mal kurz erwähnt, jetzt eben auch im Zusammenhang mit dieser Krankheit, dass es halt wirklich auch Rassen gibt, die grundsätzlich einfach ein bisschen anfälliger sind. Oder? Also, man ist ja auch nicht, also klar, man kann nicht sagen, es ist nichts schlecht, es ist etwas nicht Gutes, aber es ist auch gut, wenn man das weiss und wenn man so einen Fall daheim hat, vielleicht auch richtig kann reagieren, oder? Es geht ja auch ein bisschen um das.
Ja, das und es muss einem natürlich auch im Vorhinein bewusst sein. Mir ist es schon noch wichtig, mir ist schon noch wichtig, das zu sagen, wenn man sich ein Tier kauft, muss man sich bewusst sein, dass man muss immer zum Tierarzt, oder? Es ist immer irgendetwas, aber bei gewissen Rassen ist es halt häufiger und dann ist es schwerwiegender, aufwendiger, teurer. Ja.
Wobei es natürlich bei vielen Rassen, oder wie soll ich sagen, ich sage immer ein bisschen böse, jede Rasse hat so ein bisschen ihre Probleme. Ja. Oder? Ich meine, die grossen Hunde haben dafür mehr Gelenk, Ellbogen, Hüfte und so. Und ja, das ist halt so. Ich habe gesehen, Jana hat ihre Liste mit Fragen schon durch. Es ist alles abgehökelt. Und damit kommen wir jetzt zu meiner Liste. Das heisst, also, wir sind jetzt in der Hälfte vom Podcast.
Das heisst, jetzt geht es nochmal, schau da schnell, 55 Minuten, ist gut.
Nein, ich habe nur so zwei, drei Sachen, vor allem vergleichen zum Mensch, weil das sind so Sachen, die hier und da mal gefragt werden, entweder im privaten Umfeld oder halt auch mal in der Sprechstunde oder so. Das eine, was mich würde interessieren, so altersdegenerative Erkrankungen, also Demenz, Alzheimer, solche Sachen. Ist das auch ein Thema beim Hund oder bei den Tieren? Weiss man da schon etwas drüber?
Ja, ist ein Thema. Wobei, also grundsätzlich, unser Körper degeneriert. Oder? Das ist bei unseren Haustieren nicht anders. Es fällt einem wahrscheinlich oft mehr auf, je näher einem das Tier steht. Was durch das natürlich vor allem beim Hund, aber auch bei der Katze natürlich noch eher auffällt. Aber das ist auf jeden Fall möglich. Einerseits, man sieht das teilweise auch strukturell im MRT übrigens, dass man sieht, dass es eine sogenannte Hirnatrophie gibt. Oder auch so ganz kleine Blutungen, die klinisch aber nicht relevant sind. Aber man sieht das tatsächlich. Also man kann das strukturell darstellen. Man sieht das natürlich aber eben vor allem klinisch und das, meistens sind das Besitzer, das auffällt. Oder das sind nicht unbedingt Sachen, die ich als erstes sehe, wo ich die halt eben zum ersten Mal gesehen und nicht weiss, wie das entwickelt hat über die letzten 10 Jahre zum Beispiel. Aber wenn man dann zum Beispiel auffällt, hey, normalerweise hat doch der immer gewusst, wo wir durchlaufen auf dem Spaziergang und hat immer am gleichen Ort sein Geschäft gemacht. Oder wenn ich den Kühlschrank aufgemacht habe, kommt er gerade, er weiss, dass es Essen gibt. Oder er wartet plötzlich auf der falschen Seite von der Tür. Also welche Richtung geht sie auf? Oder so Sachen, die sie kennt haben und plötzlich nicht mehr können. Doch, das ist auf jeden Fall ein Thema und es ist manchmal schwierig, das einzuteilen, also sagen, wie schwerwiegend das ist oder ja, was alles nicht funktioniert. Es gibt auch verschiedene Fragebögen, also Studien, die das angeschaut haben, Fragebögen, wo man ausfüllen kann für Besitzer oder zum wirklich darstellen, wie viel, also mit einem Punktesystem, was hat sich verändert bei meinem Hund oder bei meiner Katze. Primär heute. Ja.
Und dann so eine Erkrankung, neurologische beim Mensch, die mir wahnsinnig Angst macht oder die ich ganz schlimm finde, ist ALS. Gibt es so etwas beim Mensch auch?
Es gibt.
Beim Mensch, beim Tier natürlich, beim Mensch gibt es. Ja.
Es gibt viele Sachen, wir nennen es dann meistens anders, oder? Also zum Beispiel den Bogen zu schließen, Muo. Was ich vorher erwähnt habe, ist so ähnlich zu Multiple Sklerose. Ähnlich, also es ist nicht immer alles überschneidend. Aber es gibt auch sogenannte Polyradikulneuritis, also eine Entzündung von den Nervenwurzeln oder eben auch Rückenmarksveränderungen, die sehr ähnlich sein können beim Tier wie auch beim Mensch.
Okay. Ja, genau. Und das Letzte, das muss ich für meinen Sohn fragen. Oh. Der ist so ein Instagrammer und Der schaut hier und da mal so Instagram-Filme von so Influencern mit Tourette-Syndrom. Gibt es das beim Tier auch? So etwas Ähnliches?
Ja, jetzt muss ich jetzt überlegen. Also wenn wir jetzt... also das ist dann mit Vokalisieren, glaube ich nicht unbedingt. Mhm. Oder was es, also wenn wir jetzt...
Ist das eine
nicht
Form
primär,
von Epilepsie wahrscheinlich?
Oder? Genau, also, oder was es natürlich gibt, sind unwillkürliche Bewegungen. Das ja. Gibt es schon, oder, dass die Tiere plötzlich nicht mehr Kontrolle haben über ihren Körper. Wenn du das ansprichst, oder man nennt das Movement Disorder zum Beispiel, ist eine Variante. Und das kann eben sehr ähnlich aussehen wie epileptische Anfälle. Und jetzt sage ich das, damit Besitzer noch einmal wissen, Video machen. Oder da hilft mir das Video, sowohl bei Movement Disorder als auch bei Epilepsie. Die hören sie bei mir und sind komplett unauffällig. Und dann stehe ich da und denke, ja, was sage ich jetzt denn? Oder? Und wenn ich ein Video habe, wie das daheim ausgesehen hat, kann ich eben genau sagen, hey, das sieht mir eher aus wie Movement Disorder, wie eine Bewegungsstörung, als wie Epilepsie. Aber so Sachen gibt es schon, so wie auch Ticks, dass sie plötzlich mit dem Kopf zucken. Das kann teilweise Richtung Epilepsie gehen. Es gibt aber auch hier wieder degenerative Erkrankungen, sogenannte Stoffwechselerkrankungen, wo zu einer Fehlfunktion im Hirn führen, die dann auch so komische Bewegungen können verursachen können. Also ja, das ähnliche Sachen, aber jetzt mit dem Vokalisieren oder beim Tourette so häufig auch das ungewollte
Schimpfen.
Ja, genau. So. Und das ist natürlich, kann man nicht vergleichen mit den Tieren. Ja.
Gut, ja. Nein, super. Siehst du, Anna, so schnell können zwei Männer eine Liste abarbeiten.
Ja, ist ja gut. Ist ja gut.
3 Minuten gegen 1 Stunde.
Du musst so, aber deinem Sohn noch sagen, wir müssen das mal den ganzen Podcast hören, bis er den, bis er die Antwort bekommt.
Das tut er schon.
Ja, gut, dann bin ich ja froh, dass deine Liste nicht auch so lang war wie meine. Weil ich denke, wir sind da auch schon langsam wieder ein bisschen... Ja, so gut jetzt sagen, bei einer Stunde. Also finde ich eine sehr gute Zeit für diesen Podcast. Wir haben auch so ein kleines, ich würde jetzt nicht sagen, durcheinander gehabt. Aber wir haben dann gleich relativ viele Krankheiten können ansprechen, die, glaube ich, wichtig sind oder eben, wo du auch viel siehst. Und vor allem aber vielleicht auch ein bisschen können, ja, dein Gebiet und das, was du bei uns vor allem machst, ein bisschen den Leuten erklären und zeigen. Und ich glaube, das ist das gewesen, was wir wollen. Ich sage es jetzt hier auch, wie wir es, glaube ich, in jedem Podcast sagen. Wir können ja dann nochmal eine zweite Folge aufnehmen, wo wir dann auf etwas noch ein bisschen genauer eingehen. Und dann noch etwas ein bisschen genauer können, vielleicht auch, oder intensiver noch ein bisschen können besprechen, oder?
Ja, sehr gerne.
Aber ich glaube, das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung gewesen, oder? Hätte ich gesagt.
Wunderbar, ja. Hast du gut gemacht, Jana.
Du auch, Fleuru. Merci vielmals.
Tobias hat es gut gemacht.
Ja, eigentlich hat es der Tobi gut gemacht. Genau, weil er hat eigentlich da vor allem geredet und wir haben einfach zugelassen. Gespannt zugelassen. Ja, also, dann hätte ich doch gesagt, wir tun doch an dieser Stelle uns verabschieden. Wünsche euch weiterhin einen guten Jahresstart. Wahrscheinlich habt ihr alle schon wieder an verschaffen von den Viertigen, der Erholung hoffentlich noch nicht weg, aber...
gut, du wirst ja bald wieder in die Ferien gehen, nicht mehr, oder?
Nein, lange nicht mehr, los.
Ah, okay,
ja, gut. Ja, aber fast noch kommt gleich, oder?
Ja, aber dann nehme ich nicht die Ferien.
Nein,
okay. Vielleicht 1-2 Tage frei braucht es dann, aber sonst... Ja, gut. Also, Tobi, merci vielmals, dass du bist da warst.
Ja, merci auch.
Sehr spannend gewesen. Merci, Fleur, du bist schon wieder da gewesen, gell?
Immer gern, Jana.
Sehr gut. Und euch, merci vielmals, habt ihr wieder zugelassen. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge, wo der gleich rauskommt. Ich mache keinen Spoiler, ja. Wir haben letztes Jahr geschworen, ich mache keine Spoiler mehr, darum mache ich keinen Spoiler. Aber genau, der wünsche ich euch noch ein schönes Tägli, Öbeli oder wo ihr gerade seid. Und euch zwei da auch.
Schönen Abend.
Schönen Abend.
Schönen Tag, schönen Tag und schöne Woche und schönes Jahr. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.